Herzlich willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben der Landesregierung Baden-Württemberg.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder da seid bei Verschwörungsfragen. Ich habe heute zwei ganz tolle Kollegen, Kollegen da, die aus der Praxis kommen und wo es jetzt auch selber einen Podcast gibt, werdet ihr gleich mehr dazu erfahren. Und ich freue mich sehr, Bettina Rommelfanger und Dr. Daniel Köhler da zu haben. Schön, dass ihr da seid und legen wir doch vielleicht direkt los. Bettina, stell dich gerne den Hörerinnen und Hörern vor und gib uns ein bisschen Einblick, was du machst.
Ja, sehr gern. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, lieber Michael. Mein Name ist Bettina Rommelfanger. Ich bin von Haus aus Polizeibeamtin, schon viele, viele Jahre. Auch seit vielen Jahren in Führungsfunktion unterwegs. Ich bin jetzt seit über 5 Jahren Angehörige des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und dort verantwortlich für das Kompetenzzentrum gegen Extremismus und die Taskforce gegen Hass und Hetze. Beide sind Teil des Staatsschutz- und Antiterrorismuszentrums und wir sind verantwortlich dafür, dass politisch motivierte Kriminalität am besten schon im Keim erstickt wird, gar nicht erst entsteht. Und zwar im Kompetenzzentrum gegen Extremismus, kurz CONEX, so nenne ich es jetzt ab hier auch, sind wir verantwortlich für die Ausstiegsberatung. Das heißt, wir begleiten Menschen, die sich radikalisiert haben, die sich Szenen, extremen Szenen angeschlossen haben, die vielleicht auch schon staatsgefährdende Gewalttaten begangen haben. Die begleiten wir auf freiwilliger Basis, sehr strukturiert, zurück zu einem Leben auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und zwar phänomenübergreifend. In der Taskforce gegen Hass und Hetze, da wehren wir eher den Anfängen. Da geht es um das Verhindern von Hasskriminalität und von Hassrede. Also es geht nicht nur darum, dass wir uns dann um Betroffene von Hass, insbesondere im Netz, kümmern, wenn es sich um Straftaten handelt, sondern auch, wenn es einfach was mit ihnen macht, Hass und Hetze zu erfahren. Sprich, wenn sich Menschen zurückziehen, traumatisiert sind, sich einfach schlecht dabei fühlen, Unterstützung brauchen, dann sind sie immer auch bei uns genau richtig. Ja, und was genau wir da tun, da kommen wir sicherlich später nochmal zu. Aber hier sitzt ja noch jemand.
Ja, vielen Dank. Und die Hörerinnen und Hörer werden schon staunen, ja, dass wir diesen interdisziplinären Ansatz fahren in Baden-Württemberg. Also dass wir gezielt sagen, Polizei, Wissenschaft zusammen und zwar nicht nur die Strafverfolgung, sondern auch Prävention davor und Nachsorge danach, damit möglichst auch Menschen da wieder rausfinden aus der Radikalisierung. Und da sind wir jetzt auch schon bei Daniel. Gehörst ja, so wie ich auch, wir sind mit Nerds sozusagen hier der Wissenschaftlergruppe an. Erzähl, wer bist du und was machst du?
Ja, hallo lieber Michael, ich freue mich auch hier zu sein bei dir im Podcast. Ich bin von Haus aus Politikwissenschaftler und Religionswissenschaftler, wie du auch. Und ich bin mit Bettina zusammen in der Leitung des CONEX. Bettina hat die polizeiliche Leitung und ich habe die wissenschaftliche Leitung. Das ist für die Polizei ziemlich besonders, dass wir eine Doppelspitze haben. Wir haben einmal eine fachliche Verantwortung und die polizeiliche, sicherheitsbehördliche Verantwortung. Und ich bin sehr froh, diese Aufgabe wahrnehmen zu können. Ich bin jetzt seit etwa 10 Jahren bei der Polizei Baden-Württemberg, davor in der Zivilgesellschaft gewesen, aber ja, bestimmt schon 15 Jahre meines Lebens beschäftige ich mich jeden Tag wie du mit Extremismus und Radikalisierung und verschiedensten Themen. Und das CONEX, du hast es angedeutet, durch diesen interdisziplinären Ansatz ist es wirklich etwas Besonderes. Das gibt es in der Kombination mit der Ausstiegsberatung für alle Phänomenbereiche plus Wissenschaft, plus Aufklärung, Bildung. Wir haben ein Landesbildungszentrum Deradikalisierung, wie wir es nennen. Wir haben Arbeitsbereich angewandte Wissenschaft, alles mit Personalstellen. Das gibt es in der Form nur in Baden-Württemberg. Und dadurch können wir eben auch Sachen machen. Du hast es angesprochen, wie einen eigenen Podcast. Der heißt Radicast. Das ist ein Podcast, bei dem ein Kollege von mir, Konrad Klosinski, der auch Polizist ist, und ich, wir quasi einen extremistischen Bereich, jetzt in der ersten Staffel die Reichsbürger und Selbstverwalter, ja, die kennst du sehr gut mit ihren Verschwörungen, Verschwörungsmythen, die schauen wir uns mal genau an. Wir nehmen uns echte Fälle, die wirklich passiert sind, und anhand der Gerichtsurteile, der Presseberichterstattung ordnen wir das Ganze mal ein. Aus wissenschaftlicher Sicht, aus polizeilicher Sicht. Wir haben verschiedene Expertinnen und Experten, die uns verschiedene Dinge erklären. Wie ticken die eigentlich? Wo kommen die her? Ist jetzt tatsächlich gerade gestartet, kann man bei allen einschlägigen Podcast-Anbietern finden. Also danke, dass ich das hier als Plattform nutzen darf. Das ist eines unserer Projekte. Wir machen natürlich noch sehr, sehr viel mehr im Connex.
Ja, und da bin ich auch sehr begeistert. Also manche werden sich vielleicht wundern, ha, ist das keine Konkurrenz für Verschwörungsfragen? Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich sehe es so, dass wir ganz unterschiedliche Formate brauchen. Und ihr seid natürlich auch viel näher an den Fällen dran. Also wo es darum wirklich geht, konkrete Personen. Ja, während ich jetzt natürlich jetzt eher von der Landesperspektive auf die regionalen, nationalen, sogar internationalen Entwicklungen draufschaue. Ich finde, es ergänzt sich super. Außerdem dürft ihr natürlich viel unterhaltsamer sein als... Also ich finde das klasse und glaube auch, wir können das gemeinsam sagen, wir sind auch froh, wenn auch andere Bundesländer da aktiver werden, weil letztlich ist gerade auch Podcast ein Medium, das können Menschen alleine hören, das können Menschen hören, wenn sie Angehörige haben, Freunde haben, die betroffen sind, wenn sie selber betroffen sind, ja, also wir machen die Erfahrung schon mit Verschwörungsfragen, dass es auch Menschen erreicht, die nie zu einer Veranstaltung von einem Antisemitismusbeauftragten kommen würden. Und genau darum geht's ja. Also, dass wir auf der einen Seite Leute informieren, die einfach informiert werden wollen, aber vielleicht auch Menschen erreichen, die wir, ja, Prävention, Stichwort, die wir helfen können, dass sie gar nicht reinrutschen in eine Radikalisierung, oder auch denen wir vielleicht auch helfen können, da wieder rauszukommen. Und da wäre auch schon mal die Frage, Bettina, wollen wir mal kurz so die Struktur, das kennen ja vielleicht viele gar nicht. Also es ist so, bei uns in Deutschland sind ja für Polizeien, die Landespolizeien, wesentlich die Länder zuständig. Es gibt auch natürlich Bundespolizei, es gibt auch kommunale Polizeibehörden, aber eben die Landespolizeien sind aus historischen Gründen bei uns sehr, sehr wichtig, und wir haben von Seiten der Landesregierung einen Kabinettsausschuss gegen Hass und Hetze, wo das Innenministerium die Federführung hat, das Justizministerium ist dabei, das Sozialministerium, Kultusministerium, und ich bin als Experte dabei. So, und dann aber auf Ebene der Polizei, dann kommt eure Struktur. Magst du es kurz den Hörerinnen und Hörern mal darstellen?
Ja klar, sehr gern. Also hier geht es um die Taskforce gegen Hass und Hetze, die eingesetzt worden ist durch diesen Kabinettsausschuss, den du schon benannt hast. Und wir sind im Prinzip mit einer Geschäftsstelle im Landeskriminalamt, damals als eigene Stabsstelle, direkt angebunden an den Präsidenten vom Landeskriminalamt, den Andreas Stenger, sind wir eingestiegen. Und wir haben die koordinierenden Fäden zusammengehalten. Zum einen zum ministeriellen Ressort, wo auch eine Koordinierungsstelle angedockt war, die Ressorts zusammengehalten hat, und wir haben so die Verbindung gehalten zu zum einen staatliche Institutionen wie die Landeszentrale für politische Bildung, das Demokratiezentrum, die Landeszentrale für Kommunikation, Landesmedienanstalt, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung und das Institut für Bildungsanalysen. Also das sind so Stellen, die uns zugeordnet sind, die den ministeriellen Ressorts angehören, die in diesem Kabinettsausschuss zusammen waren und die mit uns zusammen, also mit der Polizei, schon länger auch verschiedene Maßnahmen und Formate zur Prävention von Hass und Hetze entwickelt haben. Und unsere Aufgabe war es zum einen jetzt mal zu sammeln, was gibt es denn da so an Angeboten schon, und zum anderen natürlich auch neue Maßnahmen zu entwickeln, Kampagnenarbeit zu betreiben, Fortbildungsangebote zu schaffen. Und in dieser ersten Sammlung, was schon besteht, sind wir auf eine Zulieferung von über 80 Formaten gekommen. Und viele Formate oder Angebote, die uns selber gar nicht so bekannt waren untereinander. Und dann war natürlich so unser Gedanke, wenn wir Experten diese Maßnahmen gar nicht anders alle kennen, wie soll denn die Zielgruppe an diese Maßnahmen kommen? Und dann war unsere erste sichtbare Maßnahme im Prinzip die Gründung der Initiative Toleranz im Netz und des gleichnamigen Online-Portals, wo wir alle diese Fortbildungsangebote, Meldestellen, die es schon gibt, gebündelt haben, strukturiert haben und mit einem Filter so ganz anwenderfreundlich aufgebaut haben, dass man auf unserer Website im Prinzip alles findet und direkt online auch buchen kann, von einem Bildungsangebot für Schulklassen bis hin zu Angebote für Vereine, Beratungsstelle, wenn mich insbesondere ein Problem zum Thema Antisemitismus betrifft, wo finde ich da die passende Anlaufstelle? Das kann man alles auf der Webseite der Initiative Toleranz im Netz finden. Und Konglomerat aus staatlichen Stellen hat ziemlich schnell festgestellt, wir sind sehr täterorientiert unterwegs. Wir brauchen noch Unterstützung von Stellen, die sich mehr um Betroffene kümmern. Als erstes sind dann zu uns gestoßen Hate Aid und der Weiße Ring als Institutionen, die sich besonders um Betroffene kümmern. Und dieses Netzwerk aus zivilgesellschaftlichen Kooperationspartnern, das weitet sich immer weiter aus. Wir haben mittlerweile mit OFEC, mit Zebra BW, Leuchtlinie, mit bundesweit agierenden Formaten wie der Team Kompass, der sich um Hate Rails auf Twitch kümmert, oder SciComm Support, die sich um Anfeindungen in der Wissenschaftskommunikation kümmern, ein Netzwerk aufgebaut, wo wir im Prinzip für alle Formen von Anfeindungen das richtige Unterstützungsangebot anbieten können. Wir aber auch selber als Experte, insbesondere mit Blick aus der Sicherheitsbehörde, mitwirken, um in diesen bundesweiten Strukturen eben auch die Sicht der Sicherheitsbehörde abzubilden. Und so ist diese Taskforce gegen Hass und Hetze, Initiative Toleranz im Netz, in den letzten 4 Jahren gewachsen, mit bundesweiter Sichtbarkeit, auch durch unsere Kampagnenarbeit, aber insbesondere durch die Netzwerkarbeit, so dass wir jetzt gar nicht mehr gucken, wer passte noch zu uns oder ergänzt unser Netzwerk, sondern wir werden gefunden und angefragt. Können wir auch bei euch auf der Seite dabei sein. Voraussetzung ist, es ist ein Angebot, wo wir noch einen Bedarf haben, weil wir keine Konkurrenz schaffen wollen. Und es ist ein Angebot, das auf jeden Fall kostenfrei ist. Also niemand, der bei uns auf der Website Unterstützung sucht, wird dafür Geld bezahlen müssen. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir da einfach keine Schwelle überschreiten müssen, um Hilfe zu erfahren. Ja, und das führt dann letztlich dazu, dass so jemand wie der Flughafen Stuttgart sich bei uns meldet und sagt, Mensch, wir finden das toll, was ihr macht. Wir als privatwirtschaftliches Unternehmen möchten auch gern Haltung zeigen. Wie können wir irgendwie da zusammenkommen? Und die haben dann beispielsweise eine unserer Kampagnen als kurzen Teaser auf all ihren 120 Screens auf dem Stuttgarter Flughafen für 2 Monate kostenlos präsentiert mit dem QR-Code, der auf unserer Website landete, sodass der Flughafen Stuttgart zeigt, hey, wir stehen gegen Hass und Hetze ein, sichtbar, das ist unser Signal und dafür kriegt ihr unsere Reichweite. Ja, also auch so eine Win-Win-Kooperation, und da könnte ich unzählige Beispiele aufführen, was letztlich dazu führt, dass wir kurz vor den Landtagswahlen natürlich auch wissen, dass es den Kabinettsausschuss bald nicht mehr gibt. Der hat die Arbeit dann abgeschlossen und eine Empfehlung ausgesprochen. Unter anderem heißt es da, das, was wir tun seitens der Taskforce gegen Hass und Hetze, Initiative Toleranz im Netz, das soll weiter betrieben werden. Und das kann ich jetzt hier auch schon droppen. Uns wird es weitergeben. Wir sind fest in die Strukturen des Staatsschutz- und Antiterrorismuszentrums des Landeskriminalamts integriert. Wir haben da 2 feste Stellen. Die Geschäftsstelle wird weiterarbeiten. Unsere staatlichen Partner werden wir als Expertenbeirat behalten, wo wir sicherlich auch dich weiter dabei an Bord haben und entsprechend auch einladen werden. Wir werden ein ganz großes Netzwerktreffen am 23.04. hier in Stuttgart durchführen, wo wir alle unsere Partner aus Zivilgesellschaft, staatlicherseits und aus der Privatwirtschaft zusammenholen. Alle Beauftragten der Bundesländer, die sich dem Thema Hass und Hetze dort widmen, um da sich einfach auszutauschen, das Netzwerk zu festigen und zu signalisieren, uns gibt es weiter, wir sind weiter auf für viele tolle Formate und Kampagnen.
Klasse. Ich werde dich auch gleich noch dann jetzt zu Connex auch nochmal fragen. Ich hatte jetzt gerade Hate Aid auch im Podcast, die Josephine Ballon, und das war auch ein sehr gutes und sehr intensives Gespräch, und vielleicht fragen sich jetzt manche Hörerinnen und Hörer, braucht's das alles? Und die klare Antwort ist leider ja. Also Baden-Württemberg alleine hat mehr Einwohner als Österreich, die Schweiz übrigens auch als Israel, also wir sind ein verhältnismäßig großes Bundesland, über 1.100 Kommunen, 4.500 Schulen. Und jetzt kann sich, glaube ich, jeder und jede vorstellen, was hier jeden Tag los ist. Also jeden Tag melden sich Lehrerinnen, Lehrer, melden sich Betroffene, hat Polizei damit zu tun. Ich habe heute mehrere Revierleiter getroffen. Es treten jeden Tag Fälle auf, und dann ist eben genau die Frage, ist da eine Struktur, wo man helfen kann? Ja, was mache ich jetzt eigentlich, wenn da ein Jugendlicher komische Sachen postet oder wenn plötzlich der Nachbar anfängt, eine Reichsbürgerflagge auf hochzuziehen und so weiter. Und ich würde tatsächlich sagen, endlich, und da bin ich euch sehr dankbar, baut sich der Staat resilient auf. Es gab schon, zu meiner Jugend gab es schon die Verkehrserziehung, da sind Polizisten in die Schule gekommen und haben halt gezeigt, wie man sich mit dem Fahrrad richtig verhält.
Immer noch.
Ja, genau, ist richtig, ist auch toll, ist großartig und baut ja auch so die Angst vor Polizei ein bisschen ab, ganz arg wichtig. Ich finde, also das ist ein wichtiger Teil der Arbeit und gleichzeitig müssen wir aber heute sehen, kommt ein Großteil der Bedrohungen zum Beispiel aus dem Internet und da können wir einfach quasi nicht stehen bleiben und sagen, Lehrerin, das ist dein Problem, solange es nicht strafbar ist oder noch nicht strafbar ist, kriegst du keine Hilfe, sondern die Lehrerin, die sagt, in meiner Klasse passiert was oder hier braucht jemand Hilfe, die braucht dann auch jemanden. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass ihr das macht und diese Strukturen aufgebaut habt. Und natürlich weiß ich den Ausgang der Landtagswahlen auch noch nicht, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Arbeit weitergehen wird und wahrscheinlich auch eher weiter wachsen wird, weil eigentlich überall die Menschen sagen, genau das brauchen wir jetzt. Es ist ja viel günstiger, Menschen an der Radikalisierung zu hindern, als dann später wieder aufzuräumen. Und da sind wir jetzt aber schon fast auch bei Connix, weil da geht es ja auch drum, quasi du machst ja auch wieder, dass du zum einen Trends voraussiehst als Wissenschaftler und dann auch schon warnst. Aber Connix ist ja auch zum Beispiel eine Aussteigerberatung. Vielleicht kannst du die Struktur von euch noch ein bisschen auch mal erklären.
Sehr gern. Also man kann von dieser Arbeit als Ausstiegsberatung, Deradikalisierungsberatung sprechen. Da gibt es unterschiedliche Begriffe. Das ist ein Arbeitsfeld, was in den frühen 2010ern so entstanden ist. Da gibt es verschiedene Richtungen international, so aus Skandinavien schon in den späten 90ern und so. Wichtig ist tatsächlich, wenn du sagst, der Staat stellt sich jetzt resilienter auf. Eigentlich haben in Deutschland solche Beratungsprogramme mit dem BfV, dem Bundesamt Verfassungsschutz, schon in den späten 80ern angefangen, damals gegen RAF-Terroristen gerichtet. Man wollte RAF-Terroristen zurück in die Gesellschaft holen, hat ihnen Angebote gemacht. Man wollte quasi auch vermitteln mit der Bundesanwaltschaft. Das ist auch 10 Jahre, hat das funktioniert. Eigentlich, muss man sagen, war Deutschland weltweit eines der ersten Länder, die das überhaupt versucht haben. Und inzwischen, ich habe ja auch einen sehr internationalen Blick, kann man mit Fug und Recht behaupten, es gibt kein Land auf der Welt, was so lang, so intensiv in die Extremismusprävention investiert hat wie Deutschland. Staatlich und zivilgesellschaftlich. Wir haben eine riesige Industrie, ein riesiges Feld von tausenden Projekten, die über viele, viele Jahrzehnte immer wieder verschiedene Arbeit gemacht haben. Und das Besondere ist eben diese Kombination aus sicherheitsbehördlichen Programmen, staatlichen Programmen, bei der Polizei, Verfassungsschutz, vielen anderen Behörden und Zivilgesellschaft, ja. Und da kann man jetzt viel drüber diskutieren, was für wen besser geeignet ist oder nicht. Der Fakt ist für mich, es ist ein sehr dicht gewebtes Netz, wo eigentlich fast jeder in Deutschland, der Hilfe sucht, Hilfe findet. Wenn sich die eigenen Kinder radikalisieren, Familienangehörige, Kolleginnen, Kollegen auf der Arbeit, dann kriegen die Hilfe, ja. Und es gibt in diesem praktischen Feld so grob 3 Unterscheidungen. Primär-, Sekundär-, Tertiärprävention nennt man das. Primärprävention, das ist, was du machst, ganz viel Aufklärung, politische Bildungsarbeit, allgemeines Bewusstsein schaffen über die Gefahren von Antisemitismus, Radikalisierung und so. Ja, würde man in der Schule auch politische Bildung einfach nennen, das, was da gemacht wird. Das ist die Grundlage. Auch das in Deutschland ja sehr speziell, die Geschichte der politischen Bildungsarbeit. Das gibt es ja in vielen anderen westlichen Ländern gar nicht. Dann haben wir die Sekundärprävention. Das ist, wenn so erste Risikofaktoren da sind, wenn so erste Anzeichen von Radikalisierung da sind, da ist viel mit Kommunalberatung, mit Familienberatung und so weiter. Und schon erste Verfahren, erste Straftaten, also Frühphase der Radikalisierung. Und Tertiärprävention würde man das nennen, so richtige Ausstiegsberatung. Das sind hardcore radikalisierte Menschen, die in der Regel schwere Straftaten begangen haben. Der klassische Neonazi, 20 Jahre Kameradschaft, IS-Rückkehrer, ganz, ganz durchradikalisierte, extremistische Personen, Terroristen, die in Haft sitzen. Und um die muss man sich auch kümmern, weil die kommen irgendwann auch wieder aus der Haft raus. Ja, die erreichen andere Menschen, die erreichen ihre Familienmitglieder, die können in Haft andere rekrutieren und radikalisieren, die können Propaganda machen, die können ihre Lebensgeschichten erzählen. Also wir wissen einfach seit vielen Jahrzehnten, wir können uns den Weg aus Extremismus nicht rausverhaften. Das funktioniert nicht. Ja, also Repression alleine bringt nichts. Das weiß man in vielen anderen Fällen ja auch, in vielen anderen Bereichen. Und diese Idee der Ausstiegsberatung kommt halt dahin zu sagen, das ist auch meine persönliche Überzeugung, in einer demokratischen Kultur, wenn man die wirklich lebt, wenn man die ernst nimmt, dann hat jeder Mensch eine zweite Chance verdient. Ja, wenn Sie die ernst wahrnehmen wollen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich möchte mein Leben wieder auf eine gerade Schiene bringen, dann sollten wir insbesondere als Staat, wir haben ja Grundgesetz, den Auftrag, die Menschenwürde zu achten und zu schützen, gerade als staatliche Stellen. Und dazu gehört das aktive Helfen dabei, Menschenwürde wiederherzustellen, ja, wenn die mal abgebaut wurde. Nicht nur die als Täter, sondern ja auch deren Opfer. Ja. Und dazu zählt für mich auch das Angebot, das staatliche Angebot, diesen Menschen zu helfen. Ja.
Genau. Also ich denke, da steckt auch viel historische Erfahrung mit drin. Wir haben natürlich die Situation gehabt, Weimarer Republik, ja, 9. November 1923, Hitler begeht einen Putsch, damals übrigens noch Österreicher. Hm. Es werden Polizisten getötet in München. Es wird zwar niedergeschlagen, er kommt vor Gericht, wird aber nur ganz locker verhaftet, festungshaft, kann sogar mal einen Kampf schreiben. Großes Versagen der Justiz damals. Und es findet eben keine Deradikalisierung und keine Resozialisierung statt, sondern er wird praktisch als Held entlassen. Dann 1928, gerade mal 2,6% in der Reichstagswahl. Niemand hätte gedacht, dass die mal so gefährlich werden können. Und dann kommt Hugenberg, ein DNVP, Medienunternehmer, und pusht ihn hoch. Und 5 Jahre später haben wir Nationalsozialismus. Mhm. Und das ist also das eine, wenn tatsächlich man nicht frühzeitig eingreift und wenn man auch, wie du gesagt hast, dann Leute einfach freilässt wieder, ja, die sich dann sogar vielleicht noch als Helden gebären, dass sie im System getrotzt haben, kann das unfassbaren Schaden anrichten. Und dann auch nach dem Krieg der Schock RAF, damals schon zwischen linksextremen und arabischen Gruppierungen, gab es damals schon die Bündnisse PLO, RAF und dergleichen. Ja, wenn also heute Leute ganz schockiert sind, dass Islamischer Staat, Hamas und sowohl rechts- wie linksextreme zusammenarbeiten, wer sich ein bisschen auskennt, ist, weiß, dass das schon von Ex-Nazis nach Syrien gegangen sind und sich dort damals schon links-rechtsextreme und arabische Extremisten auf Basis des Antisemitismus verbündet haben. Das ist überhaupt nichts Neues.
Da gibt es ja diesen super Fall Bernhard Falk, ne? Der ist ja verurteilter Linksterrorist bei den antiimperialistischen Zellen, späten 90ern. Und da hat er schon in der linken Szene damals dafür geworben, man müsste doch mit den Palästinensern und mit den muslimischen Organisationen, müsste man sich doch verbünden, ja, gemeinsamen Feind Israel. Da ist er in Haft gekommen, hat sich dort zum Islam bekehrt, Salafist geworden, ist jetzt einer der bekannten salafistischen Gefängnisseelsorger. Ja? Also diese Karrieren, die gibt's halt ohne Ende, ja. Die sind gut dokumentiert, diese Menschen, ja. Also auch, wo du angesprochen hast, jetzt Adolf Hitler, ich weiß nicht, ob du es kennst, in Haft. Es gibt ja so einen Brief von der Haftanstalt über seine Zukunftsperspektiven. Da wird beschrieben, das ist ein total, der führt sich total gut, der ist ordentlich, der macht hier keine Probleme in Haft, der wird nie wieder ein Problem für die Justiz sein, der wird nichts tun, was den Staat gefährdet. Man hat ihm quasi einen Blankoscheck ausgestellt. Das ist so ein lieber, netter Mensch, ja. Der liest nur seine Bücher und der hält sich an alle Regeln. Das ist grandios. Dokument. Ich weiß nicht, ob du es mal gelesen hast.
Ja, und das zeigt halt krasserweise genau, dass man diese Themen ernst nehmen muss, ja. Weil letztlich wird ja niemals als Antisemitin, als Rassist, als Sexist geboren, sondern das sind ja Eigenschaften, die kommen dann später dazu. Sie setzen, darüber haben wir auch diskutiert, auf den Dualismus auf, aus der Unterscheidung von Freund und Feind, wo dann Menschen auch sehr abstürzen können. Ja, es ist ja ein Stück weit natürlich, wer ein Fußballspiel genießt, weiß, dass es normal ist, für sein Team zu sein, aber bei vielen Menschen kippt das sozusagen dann natürlich wirklich ins Extreme um. Und wie ist die Erfahrung? Wann melden sich die Leute? Ist es so, das Klischee wäre, die meisten melden sich erst, wenn es zu spät ist. Wenn entweder schon was passiert ist oder was passiert. Übrigens auch in meinem Arbeitsbereich ist das, sage ich mal, sehr häufig so, dass wir dann gerufen werden, wenn schon was Schlimmes passiert ist. Oder macht ihr da andere Erfahrung?
Also wir sind ja ein staatliches Ausstiegsunternehmen und Teil der Polizei Baden-Württemberg. Und das merken wir schon in unserer täglichen Arbeit, insbesondere auch seit wir zum Landeskriminalamt und jetzt auch zu diesem Staatsschutz- und Antiterrorismuszentrum gehören. Die meisten unserer Klienten, die generieren wir über polizeiliche Kontakte. Also im Prinzip, wenn schon Ermittlungen laufen oder aber Erkenntnisse uns erreichen, zum Beispiel auch über Nachrichtendienste. Das sind etwa so 60% unserer Fälle. Dann haben wir einen Anteil, der kommt über Umfeldpersonen, die etwas beobachten. Das ist ein Anteil, den möchten wir natürlich auch gern erhöhen, insbesondere auch über solche Formate, wo wir einfach vorstellen, dass wir da sind, wenn jemand Radikalisierungstendenzen feststellt, im Umfeld, bei Familie, bei Kindern, im Verein, in der Schule. Jemand kleidet sich anders, gibt der Frau nicht mehr die Hand, Entwicklungen, dass sich jemand anders verhält, sich ein bisschen zurücknimmt. Wir haben ganz starke solche Entwicklungen natürlich auch im Rahmen der Corona-Pandemie gehabt, dass junge Menschen insbesondere auch mehr auf sich und mit sich im Netz allein unterwegs waren. Also wir sind einfach für Umfeldpersonen, die so etwas beobachten, die Stelle, die man ansprechen kann und wo wir dann auch Gespräche führen, eine Erstberatung, ein Clearing durchführen. Ist es ein Fall für uns? Sind hier tatsächlich Ideologien schon verwurzelt? Wird das ein längeres Beratungsverhältnis? Oder können wir auch abgeben an auch zivilgesellschaftliche Stellen, mit denen wir im Netzwerk eng zusammenarbeiten? Da gehört gerade auch zum Beispiel die Fachstelle Extremismusprävention dazu, also auch Stellen, die niederschwelliger Beratungsangebote haben. Also auch das Connex hat die Devise, niemand ist damit allein, sondern wir haben ein Netzwerk um uns rum, dass wir gemeinsam den Anfängen von Extremismus uns zur Wehr setzen können.
Ich meine, das ist ja auch ganz wichtig und schließt da auch ein bisschen drauf an, was Daniel gerade gesagt hat. Ich glaube, wir können uns für alle sagen, wir sind Profis, wir hassen die Menschen nicht. Also unser Job, die Menschenwürde zu verteidigen. Also wenn jemand zu uns kommt, dann ist das keine Petze, der irgendwie hier dem bösen Staat jemanden verrät, ja, die Angehörige oder den Freund, sondern dann geht's um Hilfe. Es geht darum, dass wir alle gemeinsam verhindern wollen, dass Leute straffällig werden. Oder aber, wenn sie straffällig geworden sind, dass sie auch wieder einen Ausweg finden aus dieser Ideologie. Und also ich bekämpfe Antisemitismus, ich bekämpfe nicht Menschen. Ja. Und Xavier Naidoo, habe ich ja oft gesagt, ich hätte mich gefreut, wenn er irgendwie meine Ausstiegsberatung zu Rate gezogen hätte. Da wurde er hat ja mal gesagt, er will nicht mehr antisemitisch sein. Und meine Befürchtung war, dieser Weg wird kein leichter sein. Und offensichtlich ist er ihn ja auch nicht gegangen, diesen Weg. Und das wäre vielleicht gut gewesen, wenn er das getan hätte. Also ich glaube, oder da kann ich für uns alle drei sprechen, also sage, es geht uns nicht darum, Menschen abzuurteilen, Menschen schlecht zu finden, Menschen zu hassen, sondern im Gegenteil, wir finden, dass jeder Mensch das Recht hat auf Hilfe. Am besten noch, um nicht straffällig zu werden, aber selbst dann, wenn eine Straftat geschehen ist, dann sind es trotzdem Menschen mit einer Menschenwürde und wir wollen, dass sie so weit wie möglich sich zu ihrem eigenen Besseren und zu dem der anderen auch deradikalisieren. Habe ich das richtig?
Natürlich, das ist ja die Grundidee. Deswegen gibt's ja unser Angebot der Ausstiegsberatung oder überhaupt der Beratung für diese Menschen. Die müssen halt nur Hilfe wollen. Ja? Ja. Die müssen sagen, an irgendeinem Punkt brauche ich Unterstützung. Das muss ja nicht die komplette Reflexion sein mit, ich will hier komplett raus, ich will alles ablegen. Es kann ja am Anfang nur auch so ein kleiner Riss sein in diesem ideologischen Brustpanzer. Ja, man kann sagen, so richtig passt das nicht mehr zusammen. Ich fühl mich irgendwie komisch in dieser Szene oder ich fühle mich da irgendwie hintergangen oder ich habe da irgendwie so Burnout-Gefühle oder so. Ich komme da nicht vorwärts. Das kann ja der Anlass sein, dass dann später alles ins Rutschen kommt. Ne? Es gibt so viele Biografien von Menschen, die sagen, nach vielen, vielen Jahrzehnten immer mit dem Kopf gegen die Wand, dann irgendwann hat auch der Kopf einen kleinen Riss bekommen und dann hieß es, ja, da muss ich mal anfangen drüber nachdenken, dann zieht man wie an so einem Faden und dann kommt eins nach dem anderen und allein die Tatsache, dass der Staat hier so viel investiert in so ein Programm wie das Connex, so viel Personal, Expertinnen und Experten, Strukturen aufbaut, Netzwerke aufbaut, zeigt ja für mich, dass hier wirklich demokratische Kultur ernst genommen wird und diese Menschenwürde ernst genommen wird. Natürlich kriegen wir auch Kritik im Sinne von, ihr seid so täterorientiert. Wie helft den Tätern? Müsste man das Geld nicht lieber ausgeben, um den Opfern zu helfen? Es gibt ja Opferberatungsstellen. Nur sage ich dann immer gern, naja, was machst du denn, wenn du den Opfern hilfst? Der Täter bleibt aber und er produziert immer weiter Opfer. Es geht immer weiter. Ja? Das heißt, wir versuchen ja diesen Kreislauf zu durchbrechen. Weniger Täter bedeutet weniger Opfer, weniger Straftaten, weniger Kosten für die Gesellschaft. So muss man ja auch denken.
Ja, ja und natürlich hat das auch miteinander zu tun. Also wenn zum Beispiel Hate Aid ja, Opfern hilft, Betroffenen hilft, dann kann das ja wiederum auch dazu beitragen, dass man auch zum Beispiel Täter identifiziert und mitunter vor Gericht bringt. Also im meinem Fall ist es ja sogar so, ich bin ja selbst auch sehr viel Opfer von Hass und Hetze, also auch dann auch Betroffener, ja, das geht ja auch gegen meine Familie und so weiter, halt als öffentliche Person. Und dann ist man also tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, merke ich, dass das ineinandergreifen muss. Also dass Menschen, übrigens auch Menschen, die selber mal Opfer geworden sind, zum Beispiel von Gewalt, nicht wiederum selbst zu Tätern werden. Also wir müssen ja diese Kreisläufe durchbrechen und eigentlich jedem Menschen die Möglichkeit geben, da noch rauszukommen. Ich bin ganz eurer Meinung, dass autoritär alleine nicht reicht. Also das kriege ich oft gesagt, Herr Blume, der Staat kann doch Antisemitismus einfach verbieten. Nein, kann er nicht. Also zum einen haben wir Meinungsfreiheit. Es können Leute unterschiedlicher Meinung haben und da muss man diskutieren, wo die endet. Aber sie besteht. Also nicht jede Aussage, die mir nicht gefällt, ist deswegen gleich strafbar. Und zum Zweiten, wenn ich eine autoritäre Persönlichkeit zwinge, mir zuzuhören, werde ich sie nicht erreichen. Es muss eine Freiwilligkeit da sein. Wir haben es mit erwachsenen Menschen häufig zu tun. Bei Jugendlichen kann man noch mehr Möglichkeiten einzugreifen. Aber ich habe im Bereich Antisemitismus häufig mit erwachsenen Personen zu tun. Und da muss ein Wille da sein, dass die selber sagen, ich will da raus. Ansonsten glaube ich, allein durch Einsperren, wir hatten ja Fälle, eine Holocaust-Leugnerin, die mehrfach im Gefängnis war und trotzdem immer weiter gemacht hat. Das kann ja sogar ein Teil dieser Identität werden, ja, dass man sich dann sozusagen als Heldin Held feiern lässt, dass man vom System abgeurteilt wird.
Ja, das finde ich ja gerade diese Idee, dass auch das Bundesverfassungsgericht immer wieder argumentiert hat, in einer demokratischen Gesellschaft ist es nicht die Aufgabe des Staates, die eigenen Menschen davor zu schützen, auch mit abartigen, widerlichen Meinungen in Kontakt zu treten. Ja, gerade während der Corona-Pandemie gab es ja immer die Frage des ungeimpft Judensterns. Da wurde viel gemacht und da wurde auch natürlich viele Anzeigen gemacht. Da gab es ein Urteil und da hat das Bundesverfassungsgericht mal gesagt, also Leute, das könnt ihr nicht dem Staat zuschieben, zu sagen, das muss alles verboten werden. Ihr findet das zu Recht anstößig, zu Recht auch wirklich provokant und widerwärtig. Das ist aber nicht die Aufgabe des Staates, euch davor zu schützen. Ihr müsst lernen, in einer demokratischen Pluralismus Gesellschaft damit umzugehen, dass auch andere Menschen Meinungen haben, die euch zutiefst widersprechen und auch zutiefst widerwärtig sind. Das müsst ihr untereinander klären. Ja? Natürlich gibt es eine Grenze, wo der Staat einschreitet. Ganz klar. Aber das, was du gerade beschrieben hast, ist ja die Idee von gelebter demokratischer Kultur, sich selber darüber auszutauschen, sich selber Meinung zu bilden, dann auch diese, sag ich mal, gemeinsame Front zu schaffen gegen Antisemitismus. Ja? Das ist einfach wirklich wieder absolute Mehrheitsmeinung wird zu sagen, wir verurteilen das als Gesellschaft, ja, und nicht, wir schicken den Staat nicht vor, das muss man alles verbieten, da muss die Polizei kommen und so weiter.
Ich meine, da kann man sogar sagen, dass den ersten Judenstern hatte ich tatsächlich noch vor der Covid-19-Pandemie. Damals war der Fall, dass hier in Stuttgart bei einer Demonstration gegen ein Fahrverbot eine Person im Bereich der Automobilzulieferung tatsächlich einen Stern aufgeklebt hatte mit der Aufschrift Dieselfahrer. Also weil man in einigen Straßen wegen Feinstaub kein Dieselauto fahren durfte, fühlte sich diese Person verfolgt wie die Juden. Und da kann man, glaube ich, sehen, wie abgründig das ist. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, das lässt sich nicht allein durch Strafbarkeit lösen. Und wenn man der Person dann einen Strafbefehl schickt, das kann ein Teil sein, aber das wird das Problem nicht lösen. Leute sind im Internet unterwegs und können heute von der flachen Erde über Reptiloide, Aliens, alles Mögliche finden. Und das ist ja ein Teil des Problems, dass es auch für Kinder und Jugendliche heute Videos sehen und mit Sachen konfrontiert sind, die, ich sag mal, in unserer Jugend noch nicht allgemein verfügbar waren. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Aber eben, das darf nicht unbedingt bedeuten, das ist alles Sache der Zivilgesellschaft, der Staat hält sich raus, sondern dann müssen wir uns gegenseitig so ein bisschen stärken. Bettina, bei uns ist häufig natürlich auch ein Thema, heute war es auch wieder bei den Kollegen von den Polizeirevieren, wie macht man das eigentlich, wenn man den ganzen Tag mit Hass und Hetze arbeitet und wir alle, ja, wir lesen, ob das Texte von Hitler sind oder wir sehen die Videos, wo jemand darüber schwadroniert, über Kannibalismus und Verschwörungsmythen. Wie geht ihr selber im Team damit um, dass einen das nicht auch selber sozusagen irgendwann runterzieht?
Also Präventionsarbeit bei der Polizei ist ja eigentlich eine total edle Aufgabe. Wir bewahren ja andere Menschen davor, Opfer von Straftaten zu werden. Darum, bei all dem, was man vielleicht auch mal so selber empfindet, Machtlosigkeit gegen den vielen Hass, der einem so begegnet im Alltag, im Netz, können wir wirklich das Netz zu einem freundlicheren Ort machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf jeden Fall unseren Part dabei gut ausfüllen können und müssen, in diesem großen Getriebe, was wir da am Laufen halten, mit Zivilgesellschaft, mit aber auch Bürgerinnen und Bürgern mit einem gewissen Maß an Eigenverantwortung, Zivilcourage. Jeder muss auch ein Stück weit selber dafür einstehen, dass dieser Staat funktioniert, dass wir diese Demokratie erhalten, dass man Meinungsfreiheit erhalten darf und darf auch selber für sich einen Standpunkt beziehen und Haltung beziehen. Und wir möchten auf der anderen Seite den Raum dafür geben und schützen, dass man Haltung zeigen kann, Standpunkt beziehen kann. Und darum ist es wichtig, dass wir uns da auch stark und sichtbar machen, weil das ja eine Folge von Hass und Hetze ist, dass man eben, um einen Shitstorm zu vermeiden, eher nicht mehr sagt, wo man steht, wofür man steht. Und gerade das wollen wir natürlich, gerade auch bei jungen Menschen. Ihr sollt hier mal übernehmen und Verantwortung zeigen. Ihr müsst das frühzeitig lernen. Steht für was? Seid klar in eurer Haltung. Der Mut muss einfach da sein. Und das Vertrauen, dass der Großteil der Menschen das auch hören möchte und diese Möglichkeit gibt und es eigentlich nur ein ganz kleiner Teil ist, leider ein sehr lauter Teil, der versucht, das wirklich mit hässlichen Bemerkungen zu unterbinden. Und denen darf man dann natürlich nicht den Raum geben und das Heft in der Hand überlassen. Es ist wie bei allem, was auch Polizei sonst tut. Wir haben ganz kompetente Kollegen in allen Bereichen, die jeden Tag ihr Bestes geben und im Kontakt mit Bürgern wirklich super vorbildlich, empathisch sind und mit beiden Beinen fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Und trotzdem gibt es den Moment, wo ein Kollege mal daneben greift. Und das ist der alles bestimmt, das Bild, der hoch und runter zitiert wird in den Medien und der letztlich dem Image so schadet. Aber dieser eine Fehlgriff, ob bei uns, ob bei Menschen, die im Internet unterwegs sind, der darf einfach nicht das sein, was das Bild bestimmt, wie die Gesellschaft ist, wie man wahrgenommen wird, wer die Polizei ist, wofür wir stehen. Und dafür müssen im Prinzip alle anderen sorgen. Und da sind wir einfach ein ganz wichtiger Player in dem Bereich.
Ja, ist ja in der Politik auch so. Ja, also die Abgeordneten, die ihre Arbeit machen, werden mehr oder weniger wahrgenommen. Aber derjenige, der in die Kasse gegriffen hat, bestimmt sofort die Wahrnehmung. Und dann ist es wichtig, das auch immer wieder gerade zu rücken. Man spürt auch deine Begeisterung. Also ich glaube, das hören die Hörerinnen und Hörer auch. Und gleichzeitig finde ich es aber auch toll, wie ihr zusammenarbeitet. Also das sozusagen als Spitzemann. Nun bin ich ja in den Bereich reingekommen, in der Politik, wo es schon eine gewisse Nerddichte quasi dann auch gibt und wo das Fachliche genau auf eine Rolle spielt. Ich merke aber auch eine unglaubliche Wertschätzung, auch gerade von Seiten der Polizistinnen und Polizisten, jetzt auch in der Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. Ich meine, du sagst, du hast ja schon eine Strecke hinter dir. Das war doch sicher nicht immer so, oder? Da kommen die Jungs und Mädels von der Universität und erzählen uns, wie wir ihren Job machen. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass bei der Polizei die Offenheit sogar noch ein bisschen größer ist wie an den Schulen für diese interdisziplinäre Zusammenarbeit. Oder wie siehst du das?
Ja, also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, das hat von Anfang an reibungslos funktioniert, ist klar. Also als wir in die Polizei gekommen sind, also ich vor 10 Jahren, ich kann mich an Diskussionen erinnern, gesagt, da als Wissenschaft, wir bräuchten ja auch mal Bücher, wir müssen was lesen, wir müssen uns weiterbilden, wir müssen uns irgendwie informieren. Und da weiß ich noch, wie damalige Vorgesetzte von mir sagen, wie, du liest in deiner Dienstzeit Bücher? Was machst du eigentlich? Wofür bezahlen wir dich? Ja, also du kannst doch das alles, du hast doch studiert und jetzt machst du deine ganze Arbeit nichts weiter, bis zur Rente machst du das. So, du kannst doch alles, du weißt doch alles, du bist ja ausgebildet. So, also dieses Verständnis von sich permanent weiterbilden, immer wieder an den neuesten Themen dran sein und so, das hat ein bisschen gedauert. Auch dieser Ansatz von wissenschaftlichem Denken, dass es manchmal ein bisschen mehr Zeit braucht, aber andere Perspektive hat und das Abwägen und dass es oftmals keine klare, eindeutige Antwort gibt. Die wollen ja mal eine Checkliste. So, was ist es jetzt? Was muss ich machen? Welche Kriterien gibt's? Und wenn ich jetzt 3/4 habe, dann ist es doch 100% das, ne? Und das muss man immer dann gegenhalten. Nein, es ist nicht nicht so einfach. Man muss abwägen. Es gibt viele, viele verschiedene Perspektiven. Ja, auch in meiner Arbeit mache ich viele Sachverständigengutachten, auch in Ermittlungsverfahren. Da mache ich einen Teil. Ja, und da muss das Gericht sich wie ein Puzzle die ganzen Teile zusammensetzen und dann das Bild betrachten und sagen, na, wie ist der Gesamteindruck? Ja. Und das hat natürlich am Anfang ein bisschen gedauert, aber mir wurde dann auch von Kolleginnen und Kollegen, die Polizisten sind, immer wieder gesagt, also was ihr hier in welcher Geschwindigkeit ihr das aufgebaut habt, ist für die Polizei eigentlich unerhört. Ja, also so schnell, wie das gewachsen ist und wie das ausgeweitet wurde und auch dieses Wissenschaftliche in verschiedenen Bereichen, das haben die so noch nie erlebt vorher. Ja. Also da ist wirklich, und ich kenne das aus anderen deutschen Bundesländern auch, wo ähnliche Programme mal versucht wurden aufzubauen. Ich vergleiche es immer gerne mit Bayern. Die sind sehr, sehr neidisch auf uns. Ja, also wenn die sagen, wie habt ihr das geschafft?
Leute, das für die Geschichtsbücher. Bayern lernt von Baden-Württemberg. Es kommt gelegentlich vor.
Genau. Und die sagen, wie habt ihr das geschafft, das aufzubauen? Ja, also hier hat Baden-Württemberg sehr viel sich getraut, tatsächlich. Im Vorschuss. Wir bauen, wir lassen eine Struktur wachsen, die kein anderes Bundesland so bewusst gebaut hätte.
Ja. Und das ist ja Wettbewerbsföderalismus. Ja. Also man guckt, was funktioniert bei den anderen Bundesländern. Das ist im Bereich Bildung, das ist im Bereich Sicherheit, funktioniert mal mehr, weniger gut, aber ich glaube auch in dem Bereich hier funktioniert es richtig, richtig gut.
Glaube ich
auch. Also wir bekommen jetzt ja auch, wenn Xavier Naidoo in Berlin abdreht, dann kommen halt die Anrufe oder die Anfragen in Baden-Württemberg an, schlicht und ergreifend, weil uns hier abgenommen wird, dass wir hier eine gewisse Kompetenz aufgebaut haben. Und ich glaube, diese Wertschätzung ist eben auch gegenseitig. Wir wissen eben auch, was eine Lehrerin, ein Lehrer, eine Polizistin, ein Polizist an der Front sozusagen täglich hat. Und wenn du hast das erwähnt, ja, dann muss ja auch immer jede Reaktion stimmen, weil wenn dann einmal irgendwie daneben ist, dann ist halt auch gleich, dann wird geklagt und dann werden die Leute da in Haftung genommen. Beziehungsweise wenn sie nicht eingreifen und es passiert was, also der Druck quasi von den Menschen, die die Arbeit in den Städten, Gemeinden, an den Schulen, auf den Straßen machen, der ist ja auch brutal und das wissen die Leute. Aber ich habe auch das Gefühl, das Interdisziplinäre kommt voran. Du und ich, Daniel, ich glaube, Bettina, du hast ich habe dich auch nicken sehen, wir drei, also wir fürchten ja, dass eine neue Welle von Radikalisierung derzeit quasi auf uns zurollt. Das sollten die Hörerinnen und Hörer vielleicht schon mal hören. Im amerikanischen Nihilismus, ich würde sagen, also so ein sehr übersteigerter Dualismus, wollte dazu vielleicht noch ein, zwei Sachen sagen, weil das ist ja sozusagen tatsächlich quasi so, was wir in anderen Ländern schon sehen und ja auch bei uns im beginnend sehen und wo ich glaube, da werden wir die nächsten Jahre viel von hören.
Also die Amerikaner haben diesen Begriff NVE, Nihilistic Violent Extremism, nihilistischer gewaltbezogener Extremismus, jetzt vorletztes Jahr wirklich als eine Kategorie beim FBI eingeführt. Und ich glaube, ein bisschen davor, ein bisschen allgemeiner, gebräuchlich, ein bisschen eingängiger ist auch der Begriff Salatbar-Extremismus. Ja, also das hat auch das FBI geprägt. Und die haben so festgestellt, naja, immer weniger ihrer Zielpersonen, die auch in schweren Straftaten verwickelt sind, die Anschläge planen, die sehr jung sind in der Regel. Ja, wir reden hier wirklich von teilweise Minderjährigen unter 14 Jahre alt. Die haben so eine ganz krude, zusammengesetzte Patchwork-Ideologie. Ja, da ist für ganz viele nicht mehr klar erkennbar, das sind, die haben Hakenkreuze, Neonazi-Zeichen, dann haben sie gleichzeitig islamistische Zeichen, irgendwelche IS-Videos oder ganz andere krudeste Sachen, Satanismus, das wild durchmischt. Die einen oder anderen haben vielleicht schon mal von dem Fall White Tiger in Hamburg gehört. Das sind so klassische Beispiele dafür, dass in der Forschung geht man auch davon aus, dass wir in so ein postorganisatorisches Zeitalter kommen der Radikalisierung. Es gibt immer weniger feste Organisationen, die bestimmen, was ist die korrekte Ideologie, was müsst ihr glauben, was müsst ihr lesen, wie müsst ihr euch kleiden, was müsst ihr für Tattoos haben, was dürft ihr essen, was dürft ihr nicht essen. Ja, gerade auch durch die Corona-Pandemie sehr stark befördert. Das sind so Online-Sphären auf sozialen Medien, Chatgruppen, Milieus quasi, wo sich Jugendliche ihre Ideologie zusammensetzen. Ja. Und ganz starkes verbindendes Element ist halt fast immer Antisemitismus, muss man einfach ganz klar sagen. Ja, also im Judenhass finden die sich gegenseitig und sagen, ach naja, also die Rechten hassen die Juden, Islamisten hassen die Juden, die sterben sogar für diese Überzeugung, greifen Israel auch an. Ja, und da sehen wir, da kommen wir zusammen. Und es ist in der Wissenschaft umstritten noch, wo kommt das genau her? Viele haben psychische Erkrankungen, wir haben auch viel bei diesen Jugendlichen häufig nachweislich Perspektivlosigkeit, Sinnlosigkeit, vollkommenen Vertrauensverlust in den Staat, in die Gesellschaft. Die fühlen sich ausgegrenzt, komplett abgekanzelt. Und dann entsteht dieses Gefühl, Psychologen nennen das Need for Chaos. Das ist das Bedürfnis nach Chaos und Zusammensturz der Gesellschaft. Die Amerikaner definieren Nihilismus so, das sind Menschen, die wollen die Gesellschaft einfach nur brennen sehen. Also die Zerstörung der Gesellschaft, alles einzureißen, ist das Ziel an sich, ohne ein kohärentes ideologisches System darum. Ich persönlich würde sagen, das kann immer noch eine Ideologie sein. Ja, also die Gesellschaft zerstören zu wollen, ist ein Ziel. Und wenn ich ein Problem habe, politikwissenschaftlich, Problem, Lösung, Zukunft, Vision, ist eine funktionierende Ideologie. So, und die sagen, Hauptsache, es fällt zusammen. Hauptsache, ich schüre Chaos, Angst und Terror. Ja? Egal wie. Und dann findet sich dieser Sadismus, Menschenverachtung, Hass auf die Gesellschaft. Das sind die ganz starken verbindenden Elemente. Und dann deswegen glorifizieren die ja insbesondere auch die Shoah. Die sagen, also auf industriellem Niveau Menschen zu vernichten, auszulöschen, das ist ja im Grunde deren Traumversion, ja, für alle. Das war richtig apokalyptisch. Und das überschwemmt quasi tatsächlich gerade die westlichen Länder. Die Amerikaner haben da ein absolutes Problem mit. Das FBI sieht darin einen Ermittlungsschwerpunkt. Hunderte von Verfahren, die aktuell da laufen. Und wir sehen Stück für Stück kommen diese Fälle auch nach Deutschland. Und wir haben, wie du es gesagt hast, durch diesen Ansatz Wissenschaft und Ermittlung zusammengedacht, bereits Ende 2022 das erste Mal darauf hingewiesen, hier bei uns intern in der Polizei, und bearbeiten das seitdem, beobachten das und gucken uns an, was da passiert. Und deswegen waren wir, als diese Fälle dann eigentlich aufgetaucht sind, absolut in Startlöchern und konnten sofort in die Bewertung und sofort es einschätzen, während andere jahrelang gebraucht haben, erstmal zu verstehen, was das ist, wo kommt das her. Ja?
Genau, also ich teile die Prognose leider. Also bei mir ist ja der Ansatz dieser Freund-Feind-Dualismus von Rabbi Jonathan Sacks, also der gesagt hat, das ist die Grundlage von jeder Form von Extremismus, also wir die Guten, die anderen die Bösen. Antisemitismus als besonders gefährlich, weil eben das Judentum die erste Religion der Alphabetisierung war. Bildungsneid, Neid auf Wohlstand, Neid auf Kinderreichtum, das sind so die klassischen Motive, die immer wieder kommen, die Verbindung mit Verschwörungsmythen. Deswegen passt das auch dazu, dass wenn Leute dann glauben, das ganze System hat sich gegen mich verschworen, dass sie dann eigentlich fast immer auch antisemitische Elemente dabei haben oder sogar vor allem dabei haben. Die Selbstradikalisierung, ich vermute, aber das laufen ja die Forschungen noch, wir werden eine hohe Bedeutung von Selbstwirksamkeit feststellen. Also wer als Kind die Erfahrung gemacht hat, du hast es vorher erwähnt, Bettina, ich kann mitgestalten, ich kann an der Welt was zum Positiven verändern, ist weniger anfällig als eine Person, die von klein auf die Erfahrung gemacht hat, andere bestimmen, ich habe nichts zu melden, und das ganze System, die ganze Welt macht mich klein. Und dann kann ein Zerstörungswunsch, ein nihilistischer Wunsch, wie die amerikanischen Kollegen sagen, dann auch tatsächlich eskalieren. Ich sehe das auch so, dass sich die Phänomenbereiche auflösen. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass ich mich mit dem Podcast Hoss und Hopf beispielsweise angelegt habe. Die sind jetzt ja auch inzwischen auseinandergefallen. Aber das eben auch, da hast du dann einen, der ist Berliner, iranischer Herkunft, lebt in Dubai, der andere sendet aus Stuttgart mit seiner Finanzkryptofirma, er lebt jetzt in der Schweiz. Wie will ich da jetzt sagen, ist das jetzt ausländisch, inländisch, ist das islamisch, ist das, ja, das sind hybride Formen von Verschwörungsmitteln, wo sich alles Mögliche zusammenfindet und wo dann junge Menschen sich das rauspicken, was ihnen passt, und das andere, da lachen sie drüber oder nehmen das nicht ernst. Das heißt, ich nehme auch da wahr, dass sozusagen so diese festen Grenzen sich ein Stück weit auflösen, und das Letzte, auf das man sich dann einigen kann, ist ein Feindbild. Also ich hoffe jetzt natürlich auch für Hoss und Hopf alles Beste, dass die vielleicht den Ausstieg schaffen und nicht den Fehler machen, den Xavier Naidoo jetzt vielleicht gemacht hat. Also immer weitergehen in diese Richtung, weil letztlich schaden sich die Leute damit auch selber. Also das ist so ein Dualismus, so ein Nihilismus macht ja nicht wirklich glücklich. Es löst ja wirklich keine Probleme, wenn ich mich selber als Opfer von Verschwörungen inszeniere, sondern idealerweise kommen wir ja dahin, dass sie sagen, nee, natürlich, die Welt ist kein perfekter Ort und es gibt echt viel Übles und viel Unrecht und man muss was tun. Aber du kannst doch was tun. Niemand kann alles, aber jede Person kann etwas. Und eigentlich brauchen wir dich. Eigentlich wollen wir dich nicht abschreiben, sondern eigentlich wollen wir, dass auch du ein Leben führst mit Sinn, mit Gemeinschaft, mit Glück. Wollen dich nicht abschreiben. Ja? Und das ist, finde ich, ich glaube tatsächlich, das wird das nächste große Thema. Da haben wir dann eben keine Vereine mehr, wir haben keine festen Institutionen, sondern wir haben buchstäblich teilweise Kinder, Jugendliche, die sich buchstäblich vom heimischen Computer oder am Smartphone radikalisieren und unter Umständen kriegt es vielleicht noch die engste Familie oder der Freundeskreis mit, wenn überhaupt. Und da kommen wir dann auch, würde ich dir gerne das Schlusswort geben, Bettina, weil ich glaube, der ganze Diskurs hat ja gezeigt, dass es eigentlich darauf ankommt, klar, wir müssen den Menschen helfen, die derzeit nicht in der Lage sind, auf sich selber aufzupassen. Was möchtest du den Hörerinnen und Hörern von Verschwörungsfragen hier an der Stelle dann einfach mitgeben?
Ja, vielleicht noch ganz kurz einen Satz zu auch Hoss und Hopf. Ich finde, wenn man so eine Reichweite hat, die haben ja Millionen junger Menschen erreicht, dann muss man sich seiner Verantwortung ein Stück weit mehr bewusst sein. Und das haben die beiden nicht gemacht. Das ist so Wissenschaftswiederkäuer und einfache Lösungen für komplexe Probleme präsentieren. Und einfach, da hat's oftmals in der Einordnung gefehlt. Und das war dann den jungen Menschen überlassen. Und die kriegen das alleine nicht so gut hin. Ein zweiter wichtiger Satz, den ich noch loswerden möchte, betrifft auch den Punkt, den Daniel uns hier umrissen hat. Salatbar, Ideologie, ständig neue Phänomene im Extremismusbereich. Für uns in der Polizei ist es zwischenzeitlich so wichtig, in dieser engen Zusammenarbeit und in diesem engen, vertrauensvollen Austausch mit der Wissenschaft zu stehen, damit wir einfach in der Lage sind, im Rahmen unserer Ermittlungen Codes, Symbole, Tendenzen einordnen zu können, damit wir die richtigen Schritte in der Ermittlung ergreifen können. Also diese enge Verzahnung von Polizeiarbeit und Wissenschaft, wie wir sie jetzt hier bei uns im Konnex und im Staatsschutz- und Antiterrorismuszentrum haben im LKA, das ist wirklich einfach der Erfolgsgarant, dass wir an den richtigen Stellschrauben dran sind und auch erkennen, wohin sich Phänomene entwickeln, wo unsere Maßnahmen in welchem Maß erforderlich sind. Ja, und ansonsten die Verantwortung, die jeder für sich selbst hat, die einfach meiner Meinung nach jeder Mensch, der sich im Netz bewegt, jeder, der in Kommunikation mit sich und anderen tritt, diese Botschaft, überleg dir, was würde dieser Kommentar vielleicht mit dir selber machen, bevor du ihn loslässt, einmal mehr nachdenken, bevor man auf Senden klickt, und für alle die sich betroffen fühlen, denkt das Connex mit, wenn ihr Radikalisierungstendenzen erkennt. Denkt die Initiative Toleranz im Netz mit, wenn ihr auf Hass und Hetze stoßt. Seid aber auch selber zivilcouragiert, seid verantwortlich und seid einfach alle nett zueinander.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, also ihr seht, wir hätten die Zeit, vielleicht werden wir irgendwann nochmal eine Folge machen müssen, weil wir hätten noch so viel zu besprechen gehabt, aber es gibt jetzt ja den Radicast auch, sodass ihr euch auch da informieren könnt. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann werde ich sicherlich auch schon wieder zu Xavier Naidoo und auch zu den Epstein-Files in den Medien gewesen sein, denn das ist eine Radikalisierungsfälle, die wir gerade erleben. Da ist zum Beispiel The Painter Was Right, da wird zum Beispiel The Painter, der Maler, da bezieht sich auf Adolf Hitler, da wird also gesagt, er habe Recht gehabt. Und zwar gerade, weil es nicht passt, dass nämlich der Rechtsstaat in der Lage ist, auch solche Netzwerke aufzudecken, weil Antisemiten eine Schwierigkeit damit haben, dass Epstein tatsächlich im Gefängnis gesessen ist. Gerade deswegen eskalieren gerade die antisemitischen Verschwörungsmythen nochmal ganz massiv. Ich werde versuchen, dazu zu bloggen, Medien zu informieren und wir werden es auch mal sicher auch mal im Podcast anschauen, aber ihr seht, was einfach los ist. Und ich bin super, super dankbar, dass ich so tolle Kolleginnen und Kollegen habe in der Polizei, übrigens auch in der Podcast-Produktion und natürlich in meinem Team, weil es ist inzwischen so viel, dass das niemand alleine schafft. Und wenn wir eine Chance haben, uns und so viele Menschen wie möglich durch diese kommenden Jahre, Jahrzehnte zu bringen, dann geht das nur als Team. Und zwar als Team Staat, Zivilgesellschaft, als Team Demokratinnen und Demokraten ganz unterschiedlicher Meinung. Auch übrigens als Team mit unterschiedlichen beruflichen Schwerpunkten. Ja, dann ist quasi der Bücher-Nerd und die Kollegin, die auch mal jemanden verhaftet. Genau diese Mischung braucht es dann, dass man dann gemeinsam unsere Gesellschaft so sicher wie möglich hält. Ich glaube, aber ich sehe hier bitte euch beide auch nicken, dass wir gleichzeitig aber auch sagen, wir wollen nicht, dass irgendjemand meint, der Staat kann alle Probleme lösen, sondern das Maximale, was wir tun können, ist informieren können, Freiräume schaffen können und eine Gesellschaft ist nur so lebendig, wie sie sich selber lebt, wie sie ihre Freiheiten auch ausfüllt. Eine Demokratie, die nur noch vom Staat verteidigt würde, wäre keine Demokratie mehr. Also beide nicken. Ich glaube, also ich habe sie jetzt nicht furchtbar daneben gegriffen. In dem Sinne wünschen wir daher euch alles, alles Gute. Bleibt dabei und Verschwörungsfragen. Und jetzt gibt's auch noch den Radicast. Hört also gerne rein. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.